Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Philipp Freund. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne.
Ich stelle Sie ganz kurz vor und sage ein bisschen, worum es heute gehen soll. Ich habe jetzt im Vorgespräch erfahren, dass Sie schon seit dem 16. Lebensjahr sich mit Sterbebegleitung beschäftigen. Und Sie sind seit über 12 Jahren Pflegefachkraft im RIKAM-Hospiz hier in Berlin und seit 2020 Leiter des RIKAM-Hospiz-Zentrums. Seit knapp einem Jahr sind Sie Geschäftsführer der RIKAM-Hospiz GmbH. Das Thema ist wahrscheinlich schon klar, aber ich sage es nochmal, ich möchte mit Ihnen gerne über den Tod, das Sterben und die Begleitung von Sterbenden sprechen. Ich finde es ein höchst spannendes Thema. Ich habe auch persönliche Fälle, deswegen habe ich ein persönliches Interesse, darüber hatten wir schon gesprochen. Würde Sie aber gerne am Anfang einfach fragen, wie war jetzt Ihr persönlicher Weg in diese Begleitung von sterbenden Menschen? Wie hat Sie es in dieses Feld gebracht?
Naja, also Sie sagten ja schon, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr eigentlich mit dabei bin. Das lag daran, dass meine Eltern eine Sozialstation hatten damals und ich habe nach der Schule da mitgearbeitet, bevor ich eine Ausbildung hatte. Das ging damals noch recht gut, da waren die Regeln und Statuten noch etwas anders. Und damals war es ja so, dass gerade in Berlin viele, viele Menschen noch an AIDS gestorben sind, gerade junge Männer, für die es sich da erst Orte gebildet hatten, an die sie kommen gehen konnten. Und meine Eltern waren eine der wenigen Sozialstationen, die eben auch Infusionstherapie zu Hause durchgeführt haben. Und so bin ich dann dazu gekommen, bei den Menschen in der Häuslichkeit zu sein und da auch die Nachtdienste zu machen, also die Dauerwachen, und hatte dann die ersten Begegnungen mit dem Sterben von jungen Menschen, also außerhalb meiner Familie, nämlich im professionellen Sinne. Und da habe ich gemerkt, dass das zwar etwas ist, was natürlich sehr mit viel Trauer einhergeht und auch mit Problematiken einhergeht, dass aber grundsätzlich auch viel zu tun ist, um diesen Weg zu erleichtern und dass ich das gut aushalten kann. Und nicht nur das, dass es mich auch sehr interessiert hat, da möglichst zu wirken an dieser Stelle. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, dann doch die Ausbildung zu machen als Pfleger und dann in diesem Bereich auch tätig zu werden.
Und das hat Sie auch als Jugendlicher emotional, Sie konnten das gut nehmen. Sie waren da, scheinbar hat es Ihnen gefallen, würde ich jetzt denken, oder es hat Sie angesprochen, auch als Jugendlicher war das für Sie völlig in Ordnung.
Ja, also es gab so zwei Schlüsselerlebnisse damals. Das eine war wirklich beim sehr jungen Mann, Jörg hieß er. Das war eine sehr intensive Begleitung. Ich glaube, Jörg war gerade 31 Jahre alt und wirklich in diesem AIDS-Vollbild, wie man sagt, also etwas, was man heute zum Glück weniger noch sieht durch die medikamentöse Therapie, die es gibt. Und das war eine längere Begleitung, also ich sage ein halbes Jahr ungefähr und sehr intensiv und mit vielen Gesprächen und es war ein sehr, sehr weitherziger, zugewandter Mann, von dem ich viel gelernt habe, über das, was einem am Ende des Lebens beschäftigen kann. Mhm. Und als der Morgen, als er gestorben war, ich war die Nacht da gewesen mit einer Krankenschwester, die hatte so eine Schlafwache gehabt, sie hat halt die Infusionen überwacht und Morphine gegeben, das durfte ich damals ja noch nicht. Und er war dann gestorben morgens, das war schon ziemlich einschneidend auch für mich und die Kollegin hat mich dann nach Hause gefahren und ein Stück mit dem Auto mitgenommen und fragte mich dann im Auto, so wie es mir denn jetzt ginge. Ja. Und ich wusste es tatsächlich nicht. Ich war wirklich so ganz mit ganz vielen Gefühlen unterwegs. Und sie sagte dann, ach, weißt du, Philipp, ich finde, wir sind die Hebamme am anderen Ende. Und das war schon mal so ein Bild, wo ich dachte, damit kann ich was anfangen. Ja, das ist so die Hebamme am anderen Ende. Ich dachte, ja, das ist etwas, da kann ich mich weiter reindenken, ob das etwas für mich in meinem Leben wäre, da diesen Platz einzunehmen als Arbeit. Genau. Und die andere Situation war auch ein, da hatte ich auch einen Nachtdienst gehabt, das war in Charlottenburg und hatte einen Mann wirklich in seinen letzten Stunden begleitet und da war auch sein Lebenspartner und die beste Freundin, die waren auch da, die wohnten im selben Haus, einfach eine Tür weiter, ja, mhm. über den Flur rüber. Und ich hatte da also diese Begleitung gemacht und meinen auch gebettet und gewaschen. Und irgendwann gegen 4 Uhr morgens dachte ich, na, jetzt sage ich mal Bescheid und habe also die anderen aus dem Bett geholt, was schon ein Vorgang ist. Also man steht da und hat jetzt nicht so viel Erfahrung und glaubt aber, ich denke, jetzt wäre es der richtige Zeitpunkt, die anderen wach zu machen. Und es war dann der Sache so, dass die 20 Minuten sowas mit am Bett waren und dann ist der Mann auch friedlich eingeschlafen. Und das war dann für mich schon so ein Zeichen, dass ich dachte, gut, ich habe da anscheinend, also ich habe einen Blick, der mich jetzt, der nicht verstellt ist, ich kann mich da reinfinden. Das hatte mich bestärkt, dann zu sagen, ja, das sehe ich als meinen Weg. Wie konkret der wird, das wusste ich damals noch nicht.
Und ganz konkret sozusagen sind Sie ja sozusagen jetzt seit Jahrzehnten mit dieser Arbeit beschäftigt, jetzt im RIKAM-Hospiz. Für den Menschen, der sich damit nicht auskennt, wie sieht jetzt der Arbeitsalltag aus? Was geschieht da im RIKAM-Hospiz? Was für eine Art von Begleitung? Ich weiß, wahrscheinlich eine große Frage, aber grob gefasst, was machen Sie da?
Also man muss sich das so vorstellen, erstmal ein Hospiz ist ein Ort, eben an den Menschen gehen können, die, deren Lebenserwartung wirklich limitiert ist. Ja? Wenige Wochen bis Monate. Also es muss eine Krankheit, eine Erkrankung vorliegen, wo die Ärztin und der Arzt feststellen, wir können jetzt nicht mehr heilen, aber wir können den Menschen noch begleiten in seinem Sterben. So, das ist eigentlich so eine Grundvoraussetzung erstmal, um zu sagen, ich kann in ein Hospiz kommen. Dann sind Hospize so aufgebaut, dass es maximal 16 Zimmer gibt. Ja, das ist festgelegt, damit das eben keine großen Häuser sind, sondern dass es einen, also schon einen intimeren Charakter beibehält. Und da hat dann jeder Mensch, der dann kommt, sein Einzelzimmer. Die An- und Zugehörigen können mit im Hospiz verweilen. Die können dann Gästezimmer nehmen oder mit im Zimmer schlafen. Und dann ist es so, ich würde mal mit der Aufnahme beginnen, glaube ich. Also wenn man jetzt in der Pflege ist, dann weiß man, heute haben wir eine Aufnahme. Und dann schaut man sich natürlich alles an, was man schon an Informationen hat. Dann kommt der Mensch am Vormittag zu uns, meist auch in Begleitung der anderen Zugehörigen. So, das ist dann schon immer so der erste Moment, wo man sagt, okay, was passiert jetzt? Da kommt immer ein ganzes System, eine Familie, ein Freundeskreis, jemand ganz alleine oder eben in einem großen Verbund. Und das wissen wir ja vorher nicht. Also wir haben zwar Informationen, aber meist kommen die Menschen aus dem Krankenhaus oder aus dem häuslichen Umfeld. Und dann, kommen die Menschen und dann schauen wir erstmal, was liegt denn jetzt konkret an? Wie geht es ihnen? Was können wir jetzt für sie tun? Gibt es Symptome, die gerade belastend sind? Also Schmerzen, Luftnot, Ängste? Dann versuchen wir da erstmal eine Ruhe reinzukriegen und sprechen mit den Betroffenen und mit den Angehörigen. Dann holen wir uns die ganzen Verordnungen von der Ärztin, von der Hausärztin oder aus dem Krankenhaus, schauen uns das alles an. Also das ist so eine klassische Aufnahme, wie man sie auch aus dem Krankenhaus kennt, nur dass wir sehr versuchen, eine Ruhe erstmal auch reinzubekommen. Und dann richtet es sich danach, was der Mensch halt benötigt. So, was sein vordergründiges Anliegen ist, ist es eine hohe Symptomlast, die gelindert werden muss, dann liegt der Fokus erstmal wirklich darauf zu schauen, braucht es da noch weitere Therapien, die wir jetzt sofort umsetzen können, um den Menschen zu entlasten? Und dann gehen wir ins Gespräch und in die Begleitung. Und wie gesagt, die richtet sich nach dem Rhythmus und nach den Bedürfnissen der Person, die zu uns kommt. Und alles andere leitet sich davon dann ab.
Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn jetzt da ein Mensch kommt, mit auch Anhang oder Familie, Freunden, dass es doch bestimmt auch schon eine emotionale und eine große Entscheidung ist. Also Sie mal sagten ja auch gerade das ganze System. Also wenn ich jetzt weiß, wir kommen jetzt dahin, ins Hospiz, es ist ja auch symbolträchtig zu sagen, das ist jetzt vielleicht die letzte Station oder das letzte Mal, dass wir den Ort wechseln. Erleben Sie es auch als für die Familie oder die Leute, die mitkommen, für einen sehr bedeutenden Moment, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, jetzt gehen wir ins Hospiz?
Ja, in der Regel ja. Ja, das ist, da geht man ja nicht einfach so hin. Ne? Das sagten Sie auch, es ist schon klar, im Hospiz werde ich sterben. Das ist zu 99% so. Ganz, ganz, ganz selten haben wir auch mal Entlassungen, wenn eine Erkrankung eben nicht weiter voranschreitet. Aber in der Regel ist es so, dass das schon der Ort ist, wo ich meine weitere Reise antrete. Daher auch der Begriff Hospiz. Ja, im Sinne einer Herberge, eines Weiterziehens, und daher nennen wir, also bei uns im Haus, die Menschen auch Gäste, Also wir versuchen von diesem Patientenbegriff wegzukommen, sagen, das sind unsere Gäste, weil sie eben sich auf einer Reise befinden und für eine Zeit einen Ort haben zum Durchatmen. Und ja, weil wir müssen sich vorstellen, es gibt halt zu wenig stationäre Hospizplätze für den Bedarf, also gerade in so einer großen Stadt wie in Berlin. Das heißt, es gibt eine lange Liste, eine lange Interessentenliste. Was bedeutet, wenn bei uns jemand stirbt, dass dann in der Regel am nächsten Tag das Zimmer auch wieder belegt wird. Und das bedeutet wiederum, dass man den Menschen, die also sich angemeldet haben, die also schon bei uns bekannt sind, anruft an einem Tag und sagt, sie können dann morgen kommen. Und das ist für viele schon ein Schreck. Für andere wiederum, die in einer großen Notsituation sind, auch eine große Erleichterung. Also es gibt auch genug Menschen, die sagen, ich brauche jetzt wirklich da auch diesen Platz und ich möchte dahin. Also so pauschal kann man das nicht sagen, aber es ist immer ein wichtiger Augenblick. Deswegen ist auch diese Aufnahmesituation, finde ich, eine mit der wichtigsten Momente dieses ersten Kontaktes, warum auch die Organisation so wichtig ist, dass man schaut, ja, wer macht heute diese Aufnahme? Ist dann schon das Team im Haus, die Kolleginnen, die dann auch die Pflege oder die Begleitung weiterführen. Also wir versuchen da den Kreis auch klein zu halten, dass nicht von den vielen Menschen, die im Hospiz so anzutreffen sind, aus dem Kollegenkreis, dass sich das auch in einem kleineren Rahmen hält, dass man weiß, aha, das ist jetzt meine Person, auf die ich mich beziehen kann.
Da sprechen Sie auch schon Dinge an, die vielleicht jetzt in meiner Frage stecken. Also da jetzt in diesem Beispiel höre ich so raus, also Intimität wahren oder Beziehung wahren, da steckt ja, also das ist ja auch was mit Vertrauen zu tun hat, würde ich sagen. Was sind denn für Sie wichtige Werte oder so ein Leitbild für diese Arbeit, die das Rika macht oder Sie auch machen? Was denken Sie ist wertvoll in dieser Begleitungsarbeit, die Sie da machen?
Also jeder Mensch und jedes Leben ist wertvoll und zwar in alle Richtungen gedacht. Also nicht nur auf die zu Begleitenden, sondern eben auch die An- und Zugehörigen, als auch all die Menschen und zwar alle, die in dem Hospiz selber tätig sind, vom Ehrenamt über die Pflegefachkraft, Sozialarbeit, Hauswirtschaft. So, das geht um diese Anerkennung und den Respekt dem Leben und dem Wert des Lebens gegenüber. Und die Leitbilder, also Cicely Saunders als Begründerin der modernen Hospizbewegung, eigentlich damals in London das erste Hospiz gegründet hat, sie hat diesen Satz geprägt, halt den Sie sicher schon gehört haben, den viele kennen, nämlich dem Leben nicht mehr Tage zu geben, sondern dem Tag mehr Leben. Das ist so die Grundhaltung. Und dieser Satz hat so an Richtigkeit gar nichts verloren. Das ist das, was wir eigentlich jeden Tag machen. Und dieses dem Tag mehr Leben geben bedeutet, dass wir jeden Tag auch neu überlegen müssen und jeden Tag abschätzen müssen, wie ist die Situation, wie ist der Bedarf jetzt? Und zwar bei dem Menschen, den ich begleite, als auch bei mir, als auch bei meinem Umfeld oder dem Umfeld des Menschen. Also man muss immer ich habe vorhin System gesagt, man muss immer das ganze System betrachten, um möglichst optimal handeln zu können.
Das ist da brauchst du eine Menge Weitblick. Und es ist eine sehr individuelle Arbeit sozusagen. Es geht nicht flächendeckend zu sagen, jetzt ist die Maßnahme richtig, sondern es geht dann ganz viel um den Kontakt mit den Menschen, die da involviert sind.
Genau, richtig. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, eine bestimmte gute Routine. Also bleiben wir mal in dem Aufnahmeprozess. Auch da gibt es natürlich Routinen, die gut sind, die eben auch Sicherheit geben, auch wieder allen. Also es ist klar, was ich wann wie mache, damit ich eine reibungslose Aufnahme gestalte, alle Informationen sichere und die Menschen gut und geborgen mit möglichst wenig Reibungsenergie, sage ich mal, auch in das Hospiz einbetten kann. Und dennoch ist es wichtig, immer wieder die eigenen Ansichten oder die eigenen Schlussfolgerungen auch immer wieder in Frage zu stellen, immer wieder zu reflektieren, neu zu überlegen, nochmal neu zu wenden. Und das macht den Beruf einerseits unheimlich spannend und vielseitig, aber eben auch herausfordernd.
Und diesen herausfordernden Beruf machen Sie ja jetzt schon, wir hatten, glaube ich, gesprochen, 34 Jahre, so ungefähr. Das sind also 3,5 Jahrzehnte. Das ist fast so alt, wie ich bin. Ich bin nämlich 40. Bevor wir jetzt nämlich, ich wollte es am Anfang fragen, bevor wir jetzt einsteigen in so, ja, vielleicht so nicht Detailfragen, aber so einzelne Fragen der Sterbebegleitung. Was hat es mit Ihnen denn gemacht? Also 35 Jahre, 34 Jahre Sterbebegleitung. Was hat es mit Ihnen als Mensch gemacht, diese Arbeit?
Naja, da müsste ich dann mein Umfeld fragen, glaube ich.
Also, was würden die denn sagen?
Also das zumindest ist die Endlichkeit oder das Wissen um das Sterben und um unsere persönliche Endlichkeit nichts, was ich in den Hintergrund dränge. Und natürlich wirkt sich das auch auf mein tägliches Leben und auf meine Entscheidungen aus, dass ich schon denke, schieb Dinge nicht auf die lange Bank, die ich gerne tun möchte. Also ob das jetzt persönliche Weiterentwicklungen sind oder Ziele. Freundin von mir hat mal so gesagt, ja, man hat ja manchmal auch so einen Plan B im Leben. Und irgendwann kommt auch dieser Punkt, wo man sagen müsste, jetzt mache ich aber diesen Plan B auch, sonst bleibt ja einfach ein Plan, der nicht erfüllt ist. Also sie ist in dem Fall aufs Land gezogen. Ne? Sie hatte wirklich dann immer diesen Wunsch irgendwo gehegt, doch mal auf dem Land zu leben und dann irgendwann gesagt, das mache ich. Also so diese Offenheit zu haben, zu schauen, was sind eigentlich so meine Träume und Ziele? Ansonsten fällt es tatsächlich, glaube ich, schwer zu sagen, was es mit mir gemacht hat, weil ich kann eins sagen, also ich bin jetzt nicht frei von Angst vorm Sterben. Mhm. Das ganz und gar nicht. Und ich merke auch, das merken auch meine Kollegen, dass wenn es uns selber betrifft, also uns sage ich jetzt mal wie Hospizler, ja, wenn wir also in unserem Umfeld bei unseren Nächsten eine Sterbesituation haben, dann packt die uns genauso wie alle anderen auch. Und auch wir werden ziemlich irrational zwischendrin. Vielleicht haben wir schon einen Vorteil, weil wir einfach ganz gut vernetzt sind und wissen, was alles möglich ist und geht und wo man sich hinwendet. Das ist ja das, was die meisten Menschen oder viele Menschen in einer Akutsituation oft an die Belastungsgrenze bringt, dass sie gar nicht wissen, an wen kann ich mich jetzt wenden oder welche Möglichkeiten habe ich. Da. So, aber ja, das ist so, glaube ich, wie ich die Frage beantworten kann.
Ja. Ich hatte im Vorgespräch auch gesagt, dass ich persönlich sozusagen Fälle klingt schon, also ich habe einfach Menschen, die sind sehr alt und die sind auf diesem Übergang zu alleine wohnen, dann Pflege brauchen, ein bisschen mehr Pflege brauchen, vielleicht ausziehen müssen in Pflegeeinrichtung und sich dem Tod nähern. Und deshalb war auch der Wunsch nach unserem Gespräch immer doller, weil ich so merkte, es beschäftigt mich jetzt mehr, also wie Sie jetzt vielleicht auch sagen, weil es mich persönlich betroffen hat. Und für mich ist in diesem Prozess, und ich beschäftige mich viel mit der Geburtshilfe, das ist auch ja ein Übergang, wir hatten jetzt auch schon die Hebamme, also das ist auch so ein Prozess, da habe ich ähnliche Fragen. Und bei diesem Älterwerden und dem Sterben habe ich auch ähnliche Fragen, die ich gerne Sie fragen würde, weil für mich dann manchmal der Eindruck entsteht, es wäre ein Spannungsfeld bei dem Sterben oder bei der Begleitung Würde, Selbstbestimmtheit, Souveränität zu wahren. Und da würde mich so von Ihnen interessieren, Ihre Arbeit, wie lässt sich denn die Würde des Menschen, die ja irgendwie unantastbar ist und Würde ist auch nicht klar definiert, aber wie lässt sich die im Sterbeprozess wahren? Wie sieht es aus, würdevoll dieser Sterbebegleitung und dem Sterben gegenüberzustehen und auch der Person, die durch diesen Prozess geht?
Naja, erstmal beginnt es damit, was ich vorhin sagte, also dem Leben, also den Wert des Lebens als solches anzuerkennen und die Individualität und Einzigartigkeit jedes Menschen. Das heißt, die Würde beginnt ja nicht, also die Würdewahrung beginnt ja nicht im Sterbeprozess, sondern ist eine Haltung, die ich per se sowieso schon mitbringe in unserer Begegnung. Und dann gibt es Tatsache, also die Überlegung, ab wann es individuell für einen Menschen bestimmte Dinge nicht mehr zumutbar sind. Also wenn wir jetzt den Würdebegriff nehmen, der ist ja, wie Sie sagen, den kann ich ja nicht scharf abgrenzen und sagen, das ist jetzt würdig und das nicht. Das geht also erstmal in den Grobeinteilung geht das natürlich. Aber beispielsweise gibt es Menschen, die sagen, ja, und wenn ich noch so gut umsorgt und geborgen bin, und da sind ganz, ganz viele Helferinnen und Helfer, die also achtsam mit mir umgehen, ich möchte dennoch nicht mit, und ich sage es jetzt mal, Windel, nicht in einer Windel irgendwo liegen und inkontinent sein, das kann ich mit meinem Würdeverständnis nicht übereinbringen. Mhm. Und dann haben wir schon ein Problem, weil das natürlich etwas ist, wo man dann in ein Dilemma geraten kann, denn eins ist sicher, wenn ich den Lauf der Dinge so gehe, ich werde so unselbstständig, ich werde im Sterbeprozess selbstverständlich, also werde ich auf Hilfe angewiesen sein und auch keine Kontrolle mehr haben über meine körperlichen Vorgänge, gerade in der letzten Phase dann nicht mehr. So, das heißt, es ist eigentlich die Suche auch und also die Menschen, die Begleitung ist eben auch ein großer Teil, die Menschen da auch hin zu begleiten, dieses möglich annehmen zu können, dass ich einen Verlust meiner Autonomie habe. Mhm. Und da eine Sicherheit zu schaffen, dass Autonomie, also dass diese Hilfebedürftigkeit eben nicht gleichzeitig ein Autonomieverlust sein muss. Mhm. Sondern ich kann sehr wohl vorher gut die Dinge sprechen oder in einer solchen geborgenen Beziehung stehen zu den mich Pflegenden, dass ich mich vertrauensvoll da auch hingebe und weiß, es passiert, also die Unterstützung läuft in meinem Sinne und ich verliere keine Autonomie, sondern es sind einfach notwendige Begleitung oder notwendige Tätigkeiten, die gemacht werden, ohne dass ich übergangen werde in dem, was meine Bedürfnisse sind. So, mhm. Und das erfährt man natürlich, dem kann man sich eher sicher sein, wenn es schon eine vertrauensvolle Beziehungsarbeit gibt. Und daher ist es so wichtig, dass es schon bei der Aufnahme und manch weiß auch schon im Vorfeld über die Anmeldung, die Sozialarbeitenden, die da in Kontakt sind, dass also deine Beziehung gepflegt wird.
Mhm. Weil es dann leichter fällt, sozusagen zu sagen, okay, in dem Fall, ich lasse mich jetzt windeln. Ich kann dann leichter mich da sozusagen akzeptieren?
Möglicherweise, das wäre dann somit das Ziel, ja? Mhm. Dass man also annimmt, dass einfach, also das ist ja das Sterben dann auch meines Erachtens, dass eben die Kompetenzen werden schwächer und weniger. Und wenn Sie sagen, dass Sie auch mit älteren Menschen gesprochen haben, also gerade jeder, der wirklich in die Hochaltrigkeit geht, kann ein Lied von singen, mhm. Was das eigentlich bedeutet, immer noch eine Kompetenz abzugeben und was für eine große Angst das macht und was das wirklich für große Verlusterfahrungen sind. Mhm. Und die müssen das, glaube ich, das zu flankieren und zu unterstützen, darum geht es eigentlich, weil die Verlusterfahrungen sind ja mannigfaltig, mhm. ja, oder können sein. Kann die kognitive Leistungsfähigkeit sein, die abnimmt. Es können die Beweglichkeit, die Mobilität sein. Oder eben auch die Herrschaft über die körperlichen Funktionen.
Ja. Ja, oder es beginnt vielleicht auch beim Wohnort, ne? Also ich bin irgendwo zu Hause und irgendwann ist klar, es geht jetzt hier nicht mehr weiter.
Ja.
Und wann und wer trifft dann die Entscheidung zu sagen, ich löse jetzt meinen Haushalt auf und verlasse eine Wohnung, in der ich vielleicht 40, 50, 60 Jahre gelebt habe? Das ist für mich von außen betrachtet eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. In der es ja darum geht, wie kann jetzt die Person eigenverantwortlich entscheiden, aber was ist noch möglich hier überhaupt? Ne?
Ja, und das ist, ich meine, das können wir uns alle gut vorstellen. Wir sind irgendwann zu Hause ausgezogen in der Regel. Wir haben uns ein eigenes Leben aufgebaut. Also wir streben nach Autonomie. Der Mensch strebt immer nach Autonomie vom ersten Moment ab. Sie kommen ja nun, haben sich viel mit der Geburtshilfe beschäftigt, wie ich weiß, oder mit dem Beginn des Lebens. Mhm. Und da ist das große Schauen und die Neugier und das raus und Kompetenzen erwerben und in die Selbstständigkeit zu kommen. Und dann haben wir das eine Zeit lang und dann wird es uns, nimmt es wieder ab. Das ist schon ziemlich heftig. Mhm. So. Und jetzt hat man sein Wohnort, hat sein Leben aufgebaut und dann soll man das wieder hergeben, weil es scheinbar nicht mehr geht. Und ich verstehe jeden und jede, die sagt, also ich bleibe hier wohnen und es ist doch eigentlich auch egal, ob ich sturzgefährdet bin und es ist doch egal, ob das ein bisschen oll in der Küche aussieht. Das ist doch mein Leben, da hat doch kein anderer darüber zu bestimmen. Und wenn ich hier das alles vermülle, ist es meins. Das glaube ich, das kann glaube ich jeder nachvollziehen, dass das eine schwierige Entscheidung ist. Noch schwieriger wird es natürlich, wenn der Mensch, also wenn er nicht zusammen, also nicht, wenn es nicht kongruent ist einerseits, also wie ist das meine tatsächliche Situation, meine körperliche und geistige Situation, also kann ich eigentlich wirklich noch ohne mich oder andere zu gefährden, in einer Wohnung alleine sein, leben und müssen da gegebenenfalls zu meinem Schutz und dem Schutz der anderen andere Menschen für mich bestimmen. Da haben wir mit das die größten Reibungsfelder oder die größten Konfliktfelder zwischen, also ja, wo ist eigentlich die Grenze der Autonomie dann erreicht.
Ja, weil ich würde mal annehmen, frag Sie aber gerne so, ich schätze mal, dass die meisten Menschen einfach am liebsten zu Hause sterben wollen würden, oder?
Ja. Ja, also die meisten wollen zu Hause sterben im Kreise der Lieben.
Ja.
Und die wenigsten tun es.
Die meisten warum?
Sterben im Krankenhaus, weil also das Sterben ja, das geht ja nicht so leicht von der Hand. Ja, also seltenst. Und gerade wenn jetzt auch noch schwere Erkrankungen im Hintergrund sind, die hohe Symptomlast haben in der Regel, also es müssen dann Pflegen, also professionelle Menschen mit rein. Die Situation ist teilweise nicht einfach zu halten. Zu Hause, es kommt auch auf die Familienstruktur an. Wenn man eine Familie hat, also wenn jetzt ein Mensch wirklich in einer größeren Familienverbund oder Freundesverbund lebt und gut abgedeckt ist, da gelingt das durchaus, dass eine Begleitung bis zum Schluss zu Hause möglich ist, klar. Häufig kommt es aber dazu, dass dann ja eine Akutsituation eintritt, ein Sturz oder ein Vorfall. Und da wird dann schon die Feuerwehr gerufen und man geht ins Krankenhaus.
Mhm.
Denn also sowohl die Menschen, die vor Ort sind, die anderen Zugehörigen oder die Nachbarn, kann man niemandem zumuten zu sagen, so, das halten wir jetzt mal aus und rufen nicht den Notarzt oder die Feuerwehr. Und auch die Menschen selber, man sagt es jetzt so, ich möchte zu Hause sterben. Ja, aber was heißt das dann? Ne? Also so weit zu sein, zu sagen, ich bin bereit, auch wirklich zu sterben, das ist ja ein Prozess, da muss man ja auch erstmal hinkommen, um dann wirklich zu entscheiden, es passiert nichts. Mhm. Also ich bleibe jetzt hier und gehe nicht ins Krankenhaus.
Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass da auch ein Spannungsfeld ist, weil wir haben, ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, es gibt eine Medizin, die auch darauf aus ist, im besten Willen natürlich Lebenszeit zu verlängern, koste es, was es wolle, auf eine Art vielleicht.
Mhm.
Und dann auf der anderen Seite diesen Wunsch zu gehen, und zwar, wenn ich es möchte oder wenn es noch richtig erscheint. Also eröffnet sich da ein Spannungsfeld zwischen dem richtigen Zeitpunkt zu gehen und der Medizin, die eigentlich möchte, noch ein Jahr länger und noch eine Intervention und noch eine Herzklappe?
Ja, also in der Regel, also wir Menschen sind ja zu verschiedenen Zuständen zeitgleich in der Lage. Ja, also kann sich das vielleicht wie so einen konzentrischen Kreis, wenn man so einen Stein ins Wasser wirft, dann hat diese Wellen. Also es kann sein, dass ich sage, ich kenne Menschen, die haben halt die Diagnose bekommen. Es ist klar, dass das jetzt noch, weiß ich nicht, 2-3 Monate Lebenserwartung maximal zu erreichen sind oder anzunehmen sind. Und die Menschen kommen dann auch ins Hospiz und sagen, ich habe ganz abgeschlossen, sind da auch sehr klar drin und möchten aber dennoch nächstes Jahr, also in anderthalb Jahren oder in einem Jahr den Geburtstag oder die Einschulung des Enkelkindes daraufhin leben. Also diese sich widersprechenden Zustände haben wir, wir Menschen. Und jetzt versuche ich noch ein Beispiel dazu finden. Also ich glaube, das ist schon so ein Beispiel. Und also es kann sein, dass ich sage, ja, ich bin abgeschlossen und dennoch möchte ich die Reanimation und dennoch möchte ich, dass alles ausgeschöpft wird, auch wenn ich eigentlich an einer anderen Stelle meines Seins schon so weit bin und sage, ich möchte loslassen. Und dieses Loslassen ist einfach nicht, also es ist eben nicht einfach.
Und es gibt auch, hatte ich jedenfalls im Vorfeld auch, ist mir begegnet, Fälle, wo jemand sagt, er möchte zum Beispiel keine lebenserhaltenden Maßnahmen und auch keinen Herzschritt machen und so. Jetzt passiert aber irgendwas und es muss schnell gehandelt werden und es passiert dann trotzdem ein Eingriff, der eigentlich nicht gewollt ist, weil verständlicherweise auch, was soll jetzt der Notarzt, der da kommt, der kennt sich ja vielleicht gar nicht aus. Ne? Also es gibt auch das, oder?
Das kommt natürlich vor und es ist ja auch gut so. Also es ist ja gut, dass wir grundsätzlich ein Gesundheitssystem haben, was Wert darauf legt, das Leben zu erhalten. So, oder ein Notfallsystem auch. Und da sind wir ja auch in Deutschland sehr gut aufgestellt. Und das ist ja auch was sehr Beruhigendes. Und ich glaube, dass, oder nee, es hat sich in den letzten Jahren, also wenn eine Patientenverfügung Vorsorgevollmacht hat, mit seiner Familie auch breit diskutiert oder auch wirklich den Willen bekundet, da hat sich in den letzten Jahren wirklich viel getan. Also ja, es gab Zeiten, da war das wirklich sehr, sehr schwer, wo viele Magensonden auch gelegt wurden oder eben so lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen wurden. Es ist also immer ratsam, sich wirklich im Vorfeld, also wirklich so eine Verfügung zu machen und eine Vorsorgevollmacht und auch die Ängste mit einzubeziehen und auch Menschen zu benennen, die dann in meinem Sinne sprechen können. Aber es gibt halt nie eine wirkliche hundertprozentige Sicherheit. Also wenn ich jetzt auf der Straße umfalle, wer hat mein, und jemand reanimiert mich in dem Moment, das kann mir natürlich passieren, kann ja auch gut sein. Also dass ich dann doch noch also mehr Lebenszeit habe.
Ich würde mal gerne noch zu diesem Thema Eigenverantwortung mit Ihnen sprechen oder Mündigkeit. Also offener gefragt, wie eigenverantwortlich kann ich denn oder die Sterbenden über ihren Tod entscheiden? Völlig frei oder nicht völlig frei? Also zum Beispiel im Vorfeld hat mich jemand gefragt, ich soll mal fragen, könnte ich auch sagen, ich esse einfach nichts mehr. Ich entscheide mich aktiv, ich möchte nichts mehr essen und würde dann irgendwann ja sterben, wenn ich nichts esse. Und ist das möglich oder wo sind da so die Grenzen, die Leitplanken?
Natürlich ist das möglich und mit dem Essen, ja, das dauert dann. Also man kann halt freiwilliger Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung, manchmal auch Sterbe. Also man kennt auch den Begriff Sterbefasten. Bin ich kein Freund von, weil, also von dem Begriff, weil der etwas suggeriert von Wellness, Fasten. So schön ist das nicht unbedingt, das Sterbefasten. Das ist. Wenn wir sagen, dass im Sterben, also der Mensch, ich spreche jetzt ich arbeite halt im Hospiz, ja, also deswegen nehme ich auch diesen Bereich. Da ist es völlig klar, wenn der Mensch sagt, ich nehme keine Medikamente mehr oder ich möchte nichts mehr essen und nichts mehr trinken, dann wird ihm nachgegangen. Das gilt allerdings auch in anderen Bereichen der medizinischen Versorgung. Also kein Mensch kann gegen seinen Willen jetzt Medikamente verabreicht kriegen, es sei denn eben, liegen solche Fälle vor, was wir vorhin hatten. Also wenn eine Fremd- oder Eigengefährdung vorliegt, dass man dann schon jemanden auch gegen seinen Willen in die Sedierung bringen kann. Das sind dann Notfallmaßnahmen, die aber auch nicht so einfach umzusetzen sind. Aber in der Regel kann jeder Mensch über sich selber entscheiden, ob er oder sie Nahrung zu sich nimmt oder Medikamente annimmt oder lebensverlängernde Maßnahmen.
Und ist es auch manchmal so, dass das Umfeld vielleicht gar nicht möchte, dass die Person, also ich stelle mir manchmal vor, ein Sterbender sagt, na, ich möchte jetzt zum Beispiel nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Aber das Umfeld möchte vielleicht, dass er noch länger lebt oder hat das Umfeld manchmal die Schwierigkeit, diese Entscheidung dann zu akzeptieren, Familie und Angehörige? Und wie gehen Sie dann damit um?
Also das ist etwas, dem wir sehr häufig begegnen. Nicht nur ich möchte nicht mehr, sondern ich kann auch nicht mehr. Also es ist ja so, wenn Sie sich vorstellen, das können ja, also gegen Ende des Lebens, der Körper verstoffwechselt einfach auch nicht mehr so. Ja, kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, so leite ich es mir mal ab, wenn man eine sehr, sehr schwere Grippe hat, was möchte man da eigentlich? Also hat hohes Fieber und ist so richtig krank. Wenn da jemand kommt mit, ja, reich gedeckten Abendbroteller oder so, ja, das ist nicht das, was der Körper eigentlich verkraften kann, weil der Körper anderweitig arbeitet. Und das ist für die Umstehenden häufig sehr, sehr schwer auszuhalten. Und es fallen auch immer wieder die Begriffe, ich kann doch meine Mutter, ich kann doch meinen Vater nicht verhungern oder verdursten lassen. Das ist aber auch legitim, diese Sorge, da auch das hat ja mit Fürsorge zu tun. Und gerade wie wir uns ernähren, wie wir miteinander, also wie wir kulturell, wie unsere Esskultur ist, die ist ja, also Essen reichen, Essen geben, ernähren, nähren ist ja etwas zutiefst Fürsorgliches und Nächstenliebendes. So, und deswegen ist für jemanden, der gar nicht vom Fach kommt, das eine ganz, ganz große Herausforderung und auch erstmal von großem Unverständnis mitunter geprägt, dass man sagt, das bringt jetzt nichts. Also es gibt demjenigen nichts Gutes, wenn sie versuchen eben, oder ihr was zu essen einzugeben. Mhm. Dem begegnen wir wirklich häufig und da geht es eben darum, dann eben die guten Gespräche zu führen und die Menschen an die Hand zu nehmen. Deswegen ist die Begleitung der Sterbenden nicht eben nur der Gast, sondern auch das System, was ich vorhin sagte, drumherum. Da gibt es dann auch kulturelle Unterschiede, auch nochmal, ne? Wenn ich sage Esskultur, das ist ja auch in verschiedenen Kulturen anders gewichtet oder wird einfach anders gelebt. Wo man sich dann vorstellen kann, aha, also die Kollegin in der Pflege, die also jetzt diesen Menschen, diesen Gast begleitet und betreut, hat eben auch ein großes Kontingent oder benötigt auch genug Zeit und Raum, um die anderen eben auch mitzunehmen, weil das sich nicht loslösen lässt. Und je nachdem, welche Konflikte da aufkommen, muss dann halt mit gutem Fachwissen, also wozu eben auch eine gut geschulte Kommunikation und auch das Wissen um die Konflikte besteht. Und das Essen und Trinken oder das Einstellen desselben ist ja ist ein Teil, aber dieses Loslassen des geliebten Menschen, das ist einfach total schwer. Mhm. Und für uns ist es immer schön, wenn wir merken, da ist eine Familie, die ist sehr klar. Ja, die ist einfach ganz klar schon lebenlang oder in den letzten Jahren mit dem Thema umgegangen. Und da ist zwar eine große Trauer, aber es gibt auch also einen wirklich weichen Übergang. Dann, das sind für uns auch immer wieder die Begleitung, wir sagen, ah, schön, das ist wirklich gut gegangen. Aber häufig ist es ein Schnitt, es kommt eine Diagnose und dann müssen erstmal alle eingefangen, eingebettet werden und begleitet werden. Mhm. Das ist nicht so leicht für die Menschen. Mhm.
Und würden Sie sagen, dass im größeren Bild wir in einer Gesellschaft leben, die den Tod eher nicht, also leugnet vielleicht oder eher so zur Seite schiebt?
Naja, klar, ja. Klar. Eindeutig, wobei ich auch finde, dass in den letzten Jahren sich viel bewegt hat. Ja, also ich bin jetzt kein Soziologe, aber ich finde, als ich angefangen habe in der Pflege und als ich Anfang der 90er dann meine Ausbildung gemacht habe, da gab es schon auch noch in der Pflege ganz, ganz schlechte, üble Strukturen. Also im Krankenhaus der Sterbende, der halt ins Badezimmer geschoben wird, aus dem Dreibettzimmer weg und dann ins Bad und Tür zu und gut ist, ja, damit man das nicht sehen muss. Also ich finde, wir sind keine Gesellschaft, die den Tod begrüßt oder offen wirklich bespricht. Aber es gab, glaube ich, auch Zeiten, wo das nochmal schwieriger war. Ich denke jetzt wirklich so an die 50er, 60er Jahre, alles, was auch so nach dem Krieg kam, also was da an Traumata in der Gesellschaft auch saßen, wirkten, um diesen Schrecken, der hinter einem lag, auch wirklich wegzudrängen und nach vorne zu schauen und im Jetzt zu leben. Und jetzt haben wir so ein anderes Phänomen, jetzt haben wir halt so eine, ja, jetzt mal ich und ich bin wichtig und ich und in einem, ja, Jugendwahn, will ich gar nicht sagen, aber in so einer, wir sind halt so selbstoptimiert und so geht, und es dreht sich eigentlich so sehr um uns selber als um vielleicht gesellschaftliche Themen, aber das kann man auch nicht pauschal sagen. Es gibt auch genug Gegenbewegungen oder Bewegungen, was wir ja auch gerade sehen, wo viele Menschen sich aufmachen und sagen, hey, wir müssen weiterdenken, wir müssen breiter denken, füreinander und langfristig und denken. Mhm. Und nicht nur auf unser jetziges Sein bezogen. Mhm.
Das bringt mich zu so einem Thema, was ich ich habe sozusagen mit dem Thema Sterben, habe ich mich ein bisschen beschäftigt, als ich indigene Kulturen oder einfach andere Kulturen studiert habe. Und da fiel mir doch schon auf, dass es einen erheblichen Unterschied gibt zu vielleicht westlichen Vorstellungen. Also ich habe mal mit einem sozusagen Indigenen aus Nordamerika hier in Deutschland Zeit verbracht, der hat erzählt, was da passiert, dass also nach dem Sterben oder nach dem Tod der Person zum Beispiel ein Feuer entzündet wird in dem Garten. Also die sterben da alle häuslich, weil das ist da einfach so. Und da wird ein Feuer entzündet und dann gibt es 4 Tage Zeit und da brennt einfach ein Feuer, weil die haben das Verständnis, die Person ist dann unterwegs 4 Tage lang und hat vielleicht noch Dinge zu erledigen, bevor sie gehen kann. Und die ganze Gemeinschaft ist eigentlich eingeladen zu trauern. Ja, da gibt es ein Trauerfeuer, das hat speziellen rituellen Rahmen und so, das ist gesetzt, das ist kulturell einfach verankert. Und dann gibt es zum Beispiel auch dieses tibetanische Totenbuch, was ich liest. Da findet man ähnliche Dinge von einer Reise durchs eigene Leben oder man begegnet noch Geistern oder Dämonen. Also da scheint sowas zu sein, dass Indigenen oder vielleicht erdnahe Völker nicht so weit entwickelt, in Anführungsstrichen würde ich das sagen, ein Verständnis von einer Reise haben, die da stattfindet. Und auch von einer Möglichkeit, dass die Gesellschaft trauert. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wenn jetzt so ein Indigener, es gibt ja natürlich nicht die Indigenen, aber mit so einem Verständnis, wenn der Sie fragen würde, wie trauert denn ihr bei euch? Was würden Sie dem antworten? Wie trauern wir denn? Oder wie ist das bei uns?
Da würde ich sagen, dass grundsätzlich wir gar nicht so weit entfernt sind. Also auch, ne, was Sie beschreiben mit den, mit dieser indigenen Person. Zunächst mal ist es häufig religiös, kulturell gesetzt, wie wir trauern. Und das, finde ich, tun wir auch noch ganz schön. Wir haben jetzt vielleicht nicht die 72 Stunden wie im Tibet, 72 oder 74 Stunden wie im tibetischen Totenbuch. Wir haben nicht diese Art Form der Trauer, wie es die muslimischen Mitbürger haben, die eben nochmal ganz andere Rituale haben. Wir haben aber durchaus Rituale. Mhm. Und bei uns ist eben, also bei uns jetzt hier in der westlichen Welt, ist eben der christliche Glaube ja vorherrschend, eben auch in unserem Selbstverständnis, in unserem kulturellen Erbe. Und wir haben, wenn man sich selber mal erinnert, so mit der, wenn die Großmutter schon gestorben ist, oder wo man in der Familie einen Sterbefall hatte, dann haben wir grundsätzlich, also es gibt eine Trauer, es gibt eine Kleiderordnung, es gibt fest ritualisierte Abläufe, also es gibt den Kirchgang, es gibt die Beisetzung, es gibt die Verse und die, keine Mantren, aber es gibt bestimmte Psalmen und Texte. Insofern haben wir eine klare Trauerkultur, die uns aber, glaube ich, so selbstverständlich ist, dass wir die gar nicht als so exotisch wahrnehmen. Mhm. Sie bröckelt aber, glaube ich, schon. Also es ist, beispielsweise, wenn man sagt, die ganze Familie trauert, oder dies, also jetzt nochmal auf die Indigenen bezogen. Bei uns gibt es eine Neigung dazu, den Kindern beispielsweise Trauer abzuerkennen. Und ich sage das bewusst so negativ, weil ich es wirklich ein Unding finde, dass wenn die Großmutter stirbt oder ja, jemand, der für mich stirbt, das häufig oder nicht häufig, nein, dass es dazu kommt, dass Kinder scheinbar davor geschützt werden sollen und einfach gar nicht in den Prozess eingebunden werden. Mhm. Die das aber natürlich total mitbekommen und sehr sensibel und auch sehr häufig sehr, sehr klar und mit sehr schönen Bildern da umgehen können. Und dem wird eigentlich so ein Trauerprozess aberkannt und sie werden halt ausgeschlossen aus einem ganz wichtigen Prozess des Lebens betreffend und des Wachstums betreffend auch. Denn wir kommen irgendwann ja damit zum ersten Mal in Berührung. Und es ist schlimm und traurig, aber davor können wir uns eben nicht schützen. Also das vielleicht zu dem, wie wir in unserer westlichen Welt, was sind so die Veränderungen ein bisschen. Also es ist schon so ein bisschen die Vermeidung, bloß, es darf halt nichts, also ich will mein Kind nicht traumatisieren, sage ich jetzt mal, etwas spitzzügig.
Aber Sie sagen, dass Kinder das eigentlich dass Kinder das eigentlich verarbeiten können.
Ja, sonst wären wir ja alle
traumatisiert.
Ganz genau, ja. Und nicht mehr fähig. Also und zwar über hunderttausende Jahre. Mhm. Natürlich können sie es, aber es ist halt die Frage, dass das Wie.
Genau.
Ja, ich kann ja auch das gut lenken und da reingehen, aber das Interesse bei Kindern ist ja auch sehr groß, das Verständnis. Und dann kommt es ja auch auf die Altersstufe an. Also da muss man ja auch schauen, man kann nicht sagen, das Kind. Ja, aber da finde ich, da braucht es schon auch eine Offenheit und eine Begleitung. So, und nochmal Rituale und Trauerrituale, wir haben die, wir machen uns auch Gedanken darüber. Immer mehr rückt auch in den Fokus, ach, ich möchte mal in einem Friedwald sein und ich möchte meine Asche verstreuen oder in der Ostsee haben. Also das sind ja durchaus Dinge, die auch immer wieder Thema werden. Ich persönlich bin da so ein bisschen skeptisch. Also ich bin manchmal, wenn ich auch konservativ und denke, so bestimmte kulturelle Rituale und Traditionen finde ich schon auch wichtig. Und diese, habe manchmal so, was ich eben meinte mit diesem Wellness-Gedanken, auch da so ein bisschen Sorge, ist das auch ein bisschen leicht verpackt, so dieses, ach, ich möchte dann in die Ostsee oder ich möchte in Friedwald und ich möchte niemand zur Last fallen und dass dann noch irgendwie eine Grabstätte ist. Aber da bin ich, also das sei jedem ungenommen, ich gucke mir das so ein bisschen gesellschaftlich an und denke, wo entwickeln wir uns da eigentlich hin? Denn ich finde, genauso wie Sie sagt, bei den indigenen Völkern, dass eine Trauerkultur und eine Abschiedskultur einen ganz stärkenden Anker unserer gesellschaftlichen Bande darstellt.
Weil ich, also da waren jetzt mehrere Punkte, die ich sehr wichtig fand. Ich denke halt auch, wenn Kinder nicht früh mit beim Trauern dabei sein dürfen oder selber trauern, vergrößert sich ja auch der Abstand zum Tod oder die Begreifbarkeit des Todes. Das hilft ja auf lange Sicht nicht, irgendwann sich dem Prozess anzunähern. Also das stellt dieses Phänomen so außerhalb. Mhm. Das würde mich stören, weil das ist eine große Distanz dann plötzlich zum Tod. Also ich erlebe das, zum Beispiel in der Arbeit mit Kindern draußen im Wald, im Waldkindergarten und im Naturkindergarten, da begegnen wir dauernd dem Tod. Also da stirbt da ein Tier, da ist da eine Feder, da ist da ein Käfer und dann gibt es immer wieder Leute, oh, das ist jetzt vielleicht doof oder da kommt irgendeine Wertung rein. Ja? Und dann denke ich mir, naja, das ist, was hier draußen die ganze Zeit passiert. Das ist halt ein Kreislauf und erlebt da hauptsächlich mehrheitlich Kinder, die das total annehmen können und offenherzig verstehen, das ist hier der Kreislauf des Lebens und finde das wiederum, sagen die Natur bietet auch die Möglichkeit, dem Tod zu begegnen, dem Sterben. Ja. Und ich denke, dass, also ich teile da Ihre Ansicht, dass Kinder das total gut integrieren können.
Und vielleicht ist es auch das, was Sie gerade sagen, mit der Naturnähe, dass also ein, es ist jetzt interessant, ne? Das ist so weiterführend. Also Sie sprechen jetzt von dem Waldkindergarten, vorher von den indigenen Völkern, die eben auch sehr naturverbunden sind. Und wenn wir jetzt die westliche Welt nehmen und dann einfach noch mal mehr in Ballungszentren gehen oder Städte, da müssen wir jetzt nicht hier in Berlin bleiben. Also wir wissen alle, es gibt auf der Welt Hightech-Städte, wo also wirklich nicht ein Baum steht oder wo wenig Kontakt auch zu dem Natürlichen ist. Also man kann, wenn man will, sich wirklich in so eine Glocke auch zurückziehen, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, das sei auch nochmal englisch mit erwähnt, aber man kann sich dem scheinbar entziehen, aber das ist echt eine schlimme Hypothek, weil es kommt ja irgendwann. Man kann dem ja nun mal nicht entgehen und das ist ja das, was so verrückt ist. Also wir wissen, wir wurden geboren, gehen wir jetzt mal von aus, dass dem auch wirklich so ist, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir sterben. Was dann passiert, wissen wir ja nicht. Aber diese Wahrheit, die wir haben, die wir wirklich wissen, vor der haben wir am meisten Angst. Also wir jetzt einfach mal so dahin gesagt. Und das ist eigentlich verrückt, dass wir ein Wissen haben und uns davor fürchten. Ja. Das ist schon, wobei es häufig ja auch die Sorge vor dem Wie ist. Also häufig haben die Menschen ja Angst davor, wie sie sterben und sagen, ich möchte eben kein würdevolles, ich möchte keine Schmerzen, ich möchte keine Luftnot erleiden. Also das kommt natürlich, spielt natürlich mit rein.
Ja. Es gibt dieses Buch, was ich auch gelesen habe, Interviews mit Sterbenden. Also da interviewt eine Frau Sterbende. Und das fand ich sehr interessant, weil das ist auch, was mich interessiert, was ich Sie gerne fragen wollen würde. Sie haben jetzt viele, viele sterbende Menschen begleitet. Sie reden mit denen, haben Sie auch gerade erzählt. Da geht es viel um Kommunikation und Dialog. Wenn jetzt Menschen sich dem Tod nähern, und der kommt immer näher auf Sie zu, was? Und ich weiß, dass das man nicht sagen kann für alle, weil es ist individuell. Aber vielleicht halten sich ja über diese 34 Jahre, vielleicht finden sich da wiederholt Themen und Qualitäten, die einfach aufkommen, wenn Menschen dem Tod sehr nahe stehen. Was beschäftigt die? Bereuen die irgendwas? Wünschen die sich irgendwas ganz stark?
Also ich kann ja wirklich nur aus meiner Sicht, das ist jetzt wirklich meine individuelle Sicht auf meine Erfahrung, denn ich bin ja noch nicht gestorben, daher kann ich nicht sagen, was wie Menschen empfinden. Was mir häufiger begegnet, ist, also es ist immer wieder individuell, ja, aber in dieser Individualität sind eigentlich die Angst und Hoffnungs- und die Themenfelder doch gar nicht so groß aufgefächert. Und zum Beispiel finde ich, also hatte ich schon gemerkt, dass die Menschen eher etwas bereuen im Leben, was sie nicht getan haben. Mehr als das, was sie getan haben. Mal von ganz schlimmen Taten, sage ich jetzt mal abgesehen, das beschäftigt die Menschen schon auch am Ende des Lebens, aber da gibt es auch genug Menschen, die gute Verdrängungsstrategien, Vermeidungsstrategien in ihrem Leben aufgebaut haben, die dann auch da noch schützen, den Menschen vor Verzweiflung. Aber das Nichtgetane, die fehlende Aussprache, das fehlende Verzeihen von großen Konflikten, Brüchen in der Familie, das Erkennen der Nichtwiederholbarkeit, das ist etwas, was ich gemerkt habe, was Menschen sehr umtreibt und was ja auch für sich genommen ziemlich furchtbar ist, wenn man zu der Erkenntnis kommt, hätte ich mal und jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist wirklich die Uhr abgelaufen. Also das ist das, was ich vorhin meinte, auch nochmal so oder auf die Frage, was für mich das vielleicht im Leben verändert hat. Also ich glaube, so dieses, mich hat das schon auch dahin gebracht zu sagen, also bestimmte Dinge auch wirklich zu verzeihen, um sie auch gut heilen zu lassen. Also auch Konflikte heilen zu lassen und nicht mit sich mitzutragen. Versuchen, im Guten zu sein, auch in Trennungen, auch in Verlusten, auch in unterschiedlichen Ansichten oder ja, auch in dem, dass man sich trennt in der Beziehung und sagt, wir gehen unsere eigenen Wege, weil das so ist, das aber im Guten zu tun und nicht im Gram. Mhm. So, das ist etwas, dann ist es, es ist häufig auch wirklich, was ich eben sagte, die Angst vor dem Wie und die Angst vor dem Ungewissen. Und dann geht es darum, wie sind wir Mensch, welcher Charakter bin ich, wie bin ich gestrickt? Bin ich jemand, der sehr die Kontrolle über die Dinge hat und sehr ordentlich und akkurat ist, einen festen, klaren Rahmen brauche? Da habe ich dann meine Schwierigkeiten an den Stellen, wenn mir das nicht mehr so gelingt und ich eben da was abgeben muss. Oder bin ich sowieso ein Mensch, der sich neugierig in Dinge einbringt? Also ich bin auch Menschen begegnet, die gesagt haben, so, ich bin jetzt mal richtig gespannt, was hier passiert. Jetzt bin ich endlich im Hospiz und jetzt gucke ich mal. Ne? Das ist natürlich eine Grundhaltung, die sehr hilfreich sein kann. Ja. Dass sich das nicht auf die Dauer die ganze Zeit so hält, ist auch klar. Mhm. Ja? Aber man fängt nicht erst im Sterben an, das Leben oder das Sterben zu betrachten, das tut man schon vorher. Mhm. Ich glaube, das ist so meine Antwort darauf, dass man das Sterben wirklich so zu negieren und wegzuschieben und aus dem Leben zu verbannen, das macht die größten Probleme in der Regel meiner Beobachtung nach am Ende des Lebens. Die Menschen, die das Sterben und den Tod ein Leben lang auch betrachten, und als gegeben hinnehmen und sich damit auch auseinandersetzen, also so wie sie das auch tun, auch gucken, wie machen andere Kulturen das, wie erlebe ich eigentlich was, wie geht es meiner Großmutter damit, wie geht es vielleicht auch den Kindern im Wald damit, das ist auf jeden Fall hilfreich, das dem eigenen Tod zu begegnen.
Und das vielleicht inkludiert es schon das, was ich, also mich hätte es noch interessiert, was denn begünstigen wirkt, damit Leute, also sage ich, das heißt immer so in Frieden, ich weiß nicht, ob das in Frieden ist, ich habe es ja auch noch nicht gemacht, aber was ist denn hilflich, was begünstigt, damit jemand sagen kann, ich gehe jetzt diese Schwelle, ich mache das jetzt. Also ist das schon, was Sie gerade gesagt haben, dass diese Dinge geklärt sind, oder gibt es noch Sachen, wo Sie meinen, das begünstigt eigentlich, dass Leute mehr in der Lage sind zu sagen, okay.
Geborgenheit. Mhm. Also wenn ich jetzt wieder unsere Profession reinnehme und als Geschäftsführer des Hospizes spreche, dann kann ich sagen, ja, es ist im Hospiz, denke ich, die Geborgenheit, die gegeben wird, das Netz, was einen auffängt, das Netz, was stärkt, das ist auf jeden Fall etwas, was begünstigend Einfluss hat. Mhm. Medikamentöse Therapien, also Symptomlinderung. Also wenn ich keine Schmerzen oder die Schmerzen deutlich reduziert habe, wenn die Luftnot genommen ist, wenn die Panikattacken gedeckelt werden, dann beobachten wir häufig, dass Menschen wirklich einfach eine ganz, ganz schöne Zeit im Hospiz haben. Ich muss vielleicht auch nochmal anfügen, da ist man dann nicht nur 2-3 Tage, ne? Das ist schon auch eine Lebenszeit, die man da verbringt. Und wo eben dann viele Sachen gegebenenfalls geklärt werden können, zusammen mit der Musiktherapeutin, die also therapeutisch wirksam ist, mit den Angehörigen, also auch wenn Konflikte sind, die zusammenbringt, schaut, was kann man tun. Junge Mütter, die dann noch Briefe schreiben an ihre Kinder, die sie dann für die Briefe schreiben für nach ihrem eigenen Tod, also eine Selbstwirksamkeit auch über den Tod hinaus. Also das, glaube ich, ist etwas sehr Hilfreiches. Ich wollte auch gerne bei uns im Tageshospiz jetzt mal dazu kommen, das Angebot zu machen, dass man seine eigene Urne gestalten kann. Also ich hatte den Bestatter gefragt nach, sie sind auch so wunderschön, die Rohlinge, so ganz heller Ton. Und ich fand so, ja, so eine Bastelgruppe dazu haben, so eine Kreativgruppe, und ich male meine eigene Urne an. Das ist ja etwas, was mir einen Ausblick gibt, wo ich selber noch handlungsfähig bin für etwas, wo ich eigentlich nicht mehr da bin. Und da gibt es verschiedene Punkte, also auch dieses offene Gespräch, die Offenheit ist es, dass man auch offen spricht, was möchten Sie denn tragen, wenn Sie gestorben sind? Also wenn die Menschen bei uns gestorben sind, dann werden sie ja gewaschen, umgekleidet, schön aufgebettet, damit die Angehörigen sich gut verabschieden können. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, genau das möchte ich anziehen, und das soll man manchmal sogar schon draußen an den Schrank hängen, dass sie das vom Bett aus auch sehen und wissen, ach, dieses Kleid ziehe ich dann an. Das heißt, ich habe eine Idee, ich bin halt noch wirksam. So, ich gebe nicht alles hin. Das kann, glaube ich, helfen.
Wissen Sie denn, was nach dem Tod passiert?
Ja, natürlich. nein. Und auch ich kann ja nur für mich sagen, was ich glaube. Ich bin da aber sehr, ja, ich finde schon Masseerhaltungsgesetz ganz schick. Also so, ich finde, dass die Atome sich einfach neu versprengen, neu zusammensetzen und im Grunde genommen immer eine Masse auf der Erde herrscht, die sich immer wieder umbaut. Das finde ich sehr tröstlich. Und da hat jeder Mensch so seinen Glauben, seine Ansichten, und ich glaube, alles ist da möglich. Also es kann sein, es kann ja wirklich sein, dass das alles stimmt. Also wenn man sich das Universum anschaut und die unendlichen Möglichkeiten, die können wir ja gar nicht erfassen. Also warum nicht jeder Kosmos, der, das ist ja immer so, wenn ein Mensch geht, verschwindet ja wirklich ein ganz gesamter Kosmos. Da ist ja eine Unendlichkeit der Möglichkeiten, die irgendwohin wieder fließt. Ja.
Es ist ja auch, also ich meine, ein Stück weit von dem, was Sie ja gesagt haben, die Angst vor dem Tod hat ja auch was damit zu tun, eben nicht zu wissen, was dann passiert. Oder?
Ja, klar. Ja. Aber die haben wir, glaube ich, auch im Geburtskanal.
Ja.
Also ich glaube, wenn die Fruchtblase platzt, dann wird es mal dunkel und eng und also schlimm.
Ja.
Und insofern glaube ich wirklich, dass es da, deswegen auch die Hebamme am Ende, also es gibt diesen Wehenschmerz vorher, diese Unruhe, dieses Nichtwissen und das Allerschlimmste, diese Unausweichlichkeit. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das schon so auch als Kind, oder wenn jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt keine eigenen Kinder, und ich könnte ja gar keine Kinder kriegen, aber ich glaube, also einmal für die werdende Mutter ist das, also das kenne ich auch von meinen Freundinnen oder Schwestern, also das ist schon heftig, ja, wenn man weiß, das ist jetzt soweit und da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Oder einfach nur so lapidare Sachen wie, ich weiß, ich habe jetzt eine Zahn-OP vor mir, die echt nicht gut wird. Und ich weiß das, und ich weiß, ich komme nicht dran vorbei. Und das ist etwas, was ich echt nicht so toll finde. Und deswegen meine ich bin überhaupt nicht gefeit vor der Angst vom Sterben, weil ich finde, wenn es dann, dass das irgendwann kommt, gut, dass wir das verdrängen können immer wieder, also die meisten Menschen. Aber schön ist das nicht. Und dieses Wissen, ich kann da gar nichts gegen machen, das ist ja schon die Autonomieaufgabe per se. Insofern ist ja alles davor vorgeplänkelt. Weil es kommt der Moment, wo ich wirklich alles hingeben muss und wirklich nicht mehr kann. Ich habe es echt nicht in der Hand, egal was ich mache.
Ja. Haben Sie zwei Worte gesagt, die ich auch passend finde? Aufgabe und Hingabe. Also es ist ja auch eine Hingabe.
Ja.
Also eine Aufgabe hat sowas von aufgeben, ist eher negativ konnotiert. Und eine Hingabe wäre, das ist bei der Geburt, also ich habe ja eine sehr gut miterlebt, naja zwei. Das ist auch eine Hingabe, sich dem hinzugeben, was unausweichlich ist, und es nicht bestimmen zu können oder nicht viel.
Und sich vertrauensvoll da reinzugeben, dass das Leben seinen Weg schon finden wird.
Ja.
Und das Sterben eben auch.
Das Sterben auch. Logischerweise, damit rechnen Sie auch, muss ich Sie natürlich fragen, wie wollen Sie denn Ihrem eigenen Tod begegnen?
Neugierig, also ich wäre schon so der Kandidat, auch mal sehen, was jetzt kommt. Ich hätte das schon spannend auch. Ich möchte gut abgedeckt sein, medikamentös. Ja. Ich hoffe, dass meine kognitiven Fähigkeiten nicht so beeinträchtigt sind. Und wenn sie beeinträchtigt sind, dass sie eher in so eine infantile Geschichte gehen, also so was Kindhaftes, so mich kindhaft wieder zu entwickeln, fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn ich geborgen bin. Mhm. Und ich hoffe, dass ich, also ich möchte schon dahin kommen, dem, ich sag das gerade mit der Hingabe, ne? Also dem gelassen und also die Tür zu öffnen. Mhm. Also zu spüren, jetzt ist es soweit und zu sagen, ich öffne. Und ich hatte einen, also wir haben immer mal so Begegnungen und Begleitungen. Eine fand ich sehr beeindruckend, eine Begleitung vor vielen Jahren im Hospiz. Eine Dame, wo ich die Aufnahme hatte und sie kam und wirklich, also sie hatte eine Ruhe in sich und ein Lächeln und hatte alles klar. Die hatte, hatte Mappen mitgebracht, die hatte also alles ordentlich abgeschlossen, so ihre Prozesse. Ich habe sowas noch nicht erlebt, also wirklich nicht. Die hat dann in einer Ruhe, hatten wir ein paar Tage, also 5 Tage, dann war sie gestorben. Sie wollte keine Medikamente, also jetzt auch keinen, sie hatte auch keine Schmerzen oder irgendwas. Sie hat sich aufs Bett gelegt und sie lag wirklich, also sie ist abends ins Bett, lag mit einem leichten Lächeln da und ist einfach gestorben. Mhm. Also sie hat sich einfach mitholen lassen und das fand ich schon ein großes Glück und also wenn die Schwingen einen mitnehmen und mittragen können, man diese Leichtigkeit erlernt im Leben, das fände ich, so würde ich gerne meinem Tod, nicht unbedingt dem Ende, meinem Tod begegnen, als guten Freund. Mhm.
Das klingt schön. Ich habe noch eine letzte Frage, eine offenere eher. Gibt es noch irgendwas, nach dem, was wir jetzt besprochen haben, auch was dem, was Sie alle schon erlebt haben, was vielleicht zum Thema Sterben und Sterbebegleitung gesagt werden müsste in unserem Gespräch, was Leute da draußen vielleicht auch interessiert oder hören sollten? Gibt es da noch irgendwas, wo Sie meinen, das wäre echt noch wichtig oder gut zu sagen?
Ja, also ich halte es wirklich für sehr wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es offen und neugierig zu betrachten, ohne Sorge, sich auch zu betrachten, was gibt es an, was machen Hospize, was machen Palliativdienste, einfach auch mal zu schauen, was haben wir eigentlich alles, was schon geschieht, um auch ein bisschen von diesem Bild wegzukommen, lebensverlängernde Medizin bis zum Get-No. Also das stimmt also so ganz gar nicht, an vielen Stellen gar nicht, dieser Blick. Also was gibt es und wie kann ich da auch mitwirken? Also wie kann ich mich engagieren? Ob ehrenamtlich, ob durch Spenden, ob durch Unterstützung, ob durch Weitertragen. Ich glaube, finde, dass dieses Feld der palliativen Pflege und Versorgung gestärkt gehört. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Hospize, sondern auf unsere Krankenfürsorge, sage ich jetzt mal. Was wollen wir eigentlich in der Gesellschaft für eine Versorgung von auch hochaltrigen Menschen, die jetzt vielleicht nicht eine Krebserkrankung haben? Ja, das würde ich mir wünschen, da mit einer Neugier ranzugehen und zu schauen, was tut sich, was sind das eigentlich für Menschen, die da arbeiten und was, ja, wie viel gibt es da? So einfach mal so selber ein bisschen auf die Forschungsreise begeben und mal angstlos sich anzuschauen, was bedeutet eigentlich Hospiz und was ist eigentlich in meiner Nachbarschaft los? Gibt es hier ein Hospiz? Gibt es einen ambulanten Hospiz? So eine kleine Internet-Schnitzeljagd, Forschungsjagd, die würde ich gerne anregen, weil man viel entdecken kann. Mhm. Für sich selber dann auch.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.